Hi, Binweg Bouldern ist jetzt auch zu finden bei Mastodon und bei Blue Sky. Falls du dich also außerhalb von Meta-Plattformen über Binweg Bouldern informieren willst, schau da gerne mal vorbei und folge Binweg Bouldern. Du kannst aber auch den Binweg Bouldern Newsletter abonnieren. Auch dann verpasst du keine neue Folge. Den Link zum Newsletter findest du auf binwegbouldern.de.
Wir waren halt für jeden sichtbar, jeder, der reinkam, direkt da mit unserer Boulderwand, mit unseren Slacklines, mit unserem Pavillon, mit unheimlich vielen coolen Gesprächen und mit echt richtig vielen Kindern. Also es war wirklich ein toller Tag, einfach der viel Spaß gemacht hat und ich bin mir auch ziemlich sicher, einfach nochmal den Menschen gutes Bild gezeichnet hat von dem, was wir da eigentlich tun. Das ist eigentlich dieses Bouldern, dass wir da keine verrückten Parasiten sind, die einfach nur einfallen und sich um nichts scheren, außer darum ihre eigene Tätigkeit.
Hi und willkommen zur Folge 128 von Binweg Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und mein Gast in dieser Folge ist Peter Grabowitz. Er engagiert sich für das Bouldergebiet Glees. Das liegt in der Gemeinde Wassenach in Rheinland-Pfalz zwischen Bonn und Koblenz. Peter wollte eigentlich einfach nur ein Topo für diese Region machen und ins Netz stellen. Inzwischen ist er der Ansprechpartner für die Boulder-Gemeinschaft in Glees. Wenn es Probleme gibt, dann kümmert er sich. Er redet mit dem Bürgermeister der Gemeinde, mit Anwohnern, mit dem Jagdpächter und mit der Feuerwehr, damit das Bouldern in Glees erhalten bleiben kann. Und was Peter da alles mit anderen Boulderinnen und Boulderern zusammen macht, das finde ich ziemlich toll. Ihr habt es eben am Anfang der Folge schon kurz gehört. Zum Beispiel sind sie zu einem Gemeindefest in Wassenach gegangen und haben da eine Boulderwand für die Kinder aufgestellt und sind halt auch mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und wenn man manchmal von den Konflikten hört, die der Outdoor-Sport so auslösen kann und dann mitbekommt, dass es auch so laufen kann wie in Glees, dann muss man sich fragen, was machen die da eigentlich anders und was davon könnte ein Vorbild für andere Boulder- oder Klettergebiete sein. Und ich spreche übrigens in dieser Folge nicht nur mit Peter, sondern ich habe auch den Feuerwehrchef und den Bürgermeister um ein kurzes Interview gebeten, um zu hören, was die von den Boulderern eigentlich halten. Also dann, freu dich auf diese Folge. Übrigens ein Fakt am Rande, über den wir in der Folge nicht reden. Peter hat bei seinen Gesprächen gelernt, dass die Anwohner über den Namen Glees für das Bouldergebiet verwundert sind. Die Felsen liegen nämlich in der Gemeinde Wassenach und der Ort Glees liegt gar nicht in dieser Gemeinde. Glees ist eben nur einer der Orte, der in der Nähe der Felsen liegt und die Leute, die in den 80ern und 90ern angefangen haben, da zu bouldern, die haben das Gebiet dann spontan Glees genannt. Unabhängig von den Gemeindegrenzen. Das ist also historisch gewachsen. Aber alle Kontakte der Boulderinnen und Boulderer, die gibt es heute natürlich zu den Menschen in Wassenach. Bevor es in die Folge geht, noch was in eigener Sache. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch Hörerinnen und Hörer, die Binweg Bouldern finanziell supporten mit dem Crowdfunding bei Steady. Wenn du Binweg Bouldern auch unterstützen magst mit einem Betrag deiner Wahl, dann schau mal vorbei auf Steady. Der Link ist in den Shownotes zu dieser Folge und auf binwegbouldern.de. Vielen Dank an alle, die meine Arbeit da unterstützen. Und jetzt ab in die Folge. Mein Gast wird in dem Bouldergebiet, in dem er unterwegs ist, auch der Boulderpräsident genannt. Peter Grabowitz, der kümmert sich in der Eifel unter anderem um das Bouldergebiet in Glees. Das liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Wassenach in Rheinland-Pfalz. Und er kümmert sich darum, dass der Sport in der Region dort Akzeptanz findet. Und was er da für unseren Sport macht, das ist ziemlich spannend. Hallo Peter.
Hallo Juliane.
Wichtig ist erstmal zu sagen, dieses Bouldergebiet Glees, das ist ja nicht das einzige Gebiet, für das du dich engagierst, aber ich fände es ganz cool, wenn wir das mal als Beispiel nehmen für deine Arbeit, beziehungsweise als Beispiel dafür, wie man das so organisieren kann in einem Bouldergebiet. Und du bist natürlich kein Präsident, sondern erzähl doch mal, wer du bist. Wir wollen dich mal kurz kennenlernen. Wie bist denn du zum Bouldern gekommen?
Ja, also ich bin Peter Grabowitz. Ich bin jetzt 39, wohne in Köln, habe 3 Kinder, bin verheiratet, klettere seit 20 Jahren mit kleinen Pausen dazwischen. Ja, 20 Jahre sind schon. Habe angefangen, wie so ziemlich jeder in der damaligen Zeit, im Seil. Bouldern gab es damals zwar schon irgendwie, aber die wenigen Kletterhallen, die da in der Welt waren, die hatten noch nicht mal einen Boulderbereich in den meisten Fällen. Oder wenn dann so eine 45er Trainingswand, an der halt ein paar Steine drin waren. Und ja, aus dem Seil heraus war es aber so, dass auch damals schon Fontainebleau existierte und Fontainebleau war dann doch schon irgendwie etabliert und war dann doch irgendwie dieses Bouldern, das es gab, auch wenn eben in Hallenform das noch nicht so recht existierte. Und dahin wurde ich dann mal mitgenommen in meinem, ich weiß gar nicht so genau, 6., 7., 8. Kletterjahr. Und ja, Fontainebleau, wie jeder, der da war, bescheinigen kann, ist halt einer der tollsten Orte der Welt, wenn man auch nur ein bisschen Bezug hat zum Klettersport. Und das hat mich dann ziemlich schnell gepackt. Es ging dann recht schnell los, dass dann die Hallen anfingen, auch ihre Boulderbereiche zu bauen. Und das war auch die Zeit, wo es dann auch wirklich losging mit überall entsteht eine Halle. Und dann bin ich da immer stärker rübergeglitten, weil auch immer mehr Menschen waren, die Lust dazu hatten, weil sich auch ein bisschen durch Zufälle so ein bisschen anbot. Also Zufälle, so Dinge wie, da wollen wieder ein paar nach Blow fahren, also fährt man mit. Also wird das Bouldern noch ein größerer Teil des Kletterlebens. Und irgendwann ist das dann so ganz gekippt. Ich kann das so gar nicht so genau nachvollziehen. Also es hat eine Mischung von Gründen, einfach weil es so unheimlich viel Spaß machte und einfach sehr befriedigend war, das Bouldern. Auf der anderen Seite, weil eben auch vielleicht der andere Kletterer ja abhanden kam fürs Seilklettern, weil da braucht man ja nun mal einen Seilpartner. Und irgendwann war ich dann vollständiger Boulderer. Und ja, das bin ich heutzutage im Grunde zum allergrößten Teil. Also ab und zu bin ich schon noch im Seil unterwegs und mache das auch immer noch sehr gern. Aber Boulder nimmt dann doch den allergrößten Teil meines Kletterlebens heutzutage ein. Und ja, das findet zum größten Teil, wie du schon angedeutet hast, in der Eifel statt. Und da gibt es mehrere Gebiete und mit denen bin ich eng verbunden.
Ja, und dann erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass du dich engagierst. Weil nur Bouldern gehen ist die eine Sache, aber auch wirklich was für die Gebiete tun, ist noch eine andere.
Das ist einfach mein Charakter und meine Mentalität, egal was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe auch immer so ein bisschen versucht zu gestalten oder mitzumachen oder mitzuhelfen. Ich habe daran auch immer sehr viel Freude. Also das ist nicht eine Frage von, ich möchte jetzt irgendwie großen Altruismus ausleben oder sowas, sondern ich bin einfach so, ich habe Freude auch an der Organisation von etwas und nicht nur an dem Ausüben. Wie gesagt, das hat mir manchmal schon im Leben im Weg gestanden, wo ich dann, früher habe ich mal Leistungssport gemacht als Kind und da habe ich teilweise mich auch viel beschäftigt mit so dem ganzen organisatorischen Drumherum, weil mir das einfach Spaß machte. Also wieso entsteht so ein Turnier in der Sportart, wie läuft das so ab und so. Das fand ich einfach schon immer interessant und so ein bisschen spielt das dann auch hier rein, dass ich einfach, als ich anfing zu klettern und zu bouldern, ja, beim Bouldern braucht man Topos, da muss man halt wissen, wo sind die Gebiete, wie sieht das da aus, was kann man da machen. Und da war das so ein bisschen für mich fast schon natürlich, dass ich da irgendwann rübergeglitten bin, zunächst einmal eben ein Topo erstellt habe von einem konkreten Gebiet in unserer Gegend, im größeren Gebiet und das halt online gestellt habe. Das war, als mein Sohn geboren wurde und ich mache bis heute den Witz, dass, also der ist aber auch nur so halb ein Witz eigentlich, das gibt ja diesen Ausspruch, dass man einen Baum pflanzen soll, wenn man ein Kind geboren wird. In dem Fall habe ich dann halt ein Topo gepflanzt oder gemacht, als das Kind geboren wurde. Und ja, von da weg hat sich das dann immer weiterentwickelt. Von diesem ersten initialen Topo wurde es dann so auf natürliche Weise mehr, weil die Nachfrage da war, weil andere Menschen dazu kamen, die auch eben stark mithalfen, weil neue Ideen aufkamen, aber auch, weil ich einfach nicht davon weg kann, dieses organisatorische Element auch immer irgendwie zu befüttern.
Und machst du das denn im Moment allein in diesem Gebiet, über das wir reden, in Glees oder mit Leuten zusammen?
Also ich mache das absolut nicht allein. Also wir sind mittlerweile viele Menschen, ja, ich sage immer in so verschiedenen Kreisen, es gibt halt den engsten Kreis, die engste Truppe, da sind wir praktisch ausnahmslos jedes Wochenende irgendwo unterwegs, also zumeist in der Eifel, aber eben auch regelmäßig in Fontainebleau oder der Pfalz oder sonst wohin. Und es gibt eben erweiterte Kreise, sage ich mal, also von Menschen, die dann immer noch regelmäßig dabei sind, aber eben nicht ansatzweise jedes Wochenende. Und dann gibt es halt vielleicht nochmal einen dritten Kreis von Leuten, die schon noch irgendwie gut zur Truppe gehören, aber halt eben seltener dabei sind. Und dann haben wir ab und zu, ich sag mal, Kategorie Gast, also Menschen, die ankommen, nicht wissen, was mit ihnen geschieht und 10 Minuten später dann eine Schaufel in der Hand haben und schwere körperliche Arbeit verrichten und einen Boulder irgendwo zu erschaffen. Also da sind sehr viele beteiligt, sowohl an der eigentlichen Erschließung und Wartung der Gebiete, als auch an dem ganzen Drumherum. Ich mache zwar große Teile der Seite und des Topos und dergleichen, gleichzeitig wäre ich aber, vermute ich, nicht mehr so extrem motiviert bei der Sache, wie das derzeit der Fall ist, wenn nicht die vielen Leute um mich herum wären, die das halt eben mittragen und ganz viel mitmachen und auch einfach ja ganz viel Freude dadurch sozusagen bei uns allen entsteht, was wir da gemeinsam erschaffen.
Und laut deiner Webseite engagierst du dich wohl seit 2013 für dieses Gebiet. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie war es denn eigentlich in Glees vor 2013, also bevor du da organisiert hast, auch mit anderen Leuten zusammen, seit wann wird dort gebouldert, war das sehr bekannt, also hast du ein bisschen Historie dazu?
Ja, also tatsächlich bilde ich mir ein, voller Stolz, dass mittlerweile wahrscheinlich kaum jemand mehr Historie haben kann als ich und das liegt einfach nur daran, dass ich ganz vielen Menschen dazu gesprochen habe, die da irgendeine Rolle spielten im Laufe der letzten 30 Jahre. Also es war im Grunde so, dass in den wahrscheinlich 80ern, Ende der 80er, wahrscheinlich ein Mensch mit irgendwie 2, 3, 4 Freunden da war und tatsächlich ein paar Boulder gemacht hat. Das ist so ein halber Mythos, der unter den Leuten rumgeht, die da überhaupt auch nur was theoretisch zu sagen können. Aber es ist so ein bisschen, ja, mythologisch fast schon. Was dann wirklich passierte, war dann, dass in den 90ern eine Truppe von Leuten anfing zu erschließen. Also Mitte, Ende der 90er war so die erste Boomwelle des Boulderns innerhalb der Kletterwelt. Das war noch nichts, was jetzt den Mainstream erreichte auf der Welt, was aber in der Kletterwelt selbst eben ja so ein klarer Trend war, mehr als ein Trend. Also da entstand eine neue Welt und die war halt spannend. Ja, da gingen viele hin und suchten dann dementsprechend auch draußen diese Felsen, die ihnen andere vorgemacht hatten an anderen Orten auf der Welt. Und das passierte dann eben auch bei uns in der Eifel. Und da war halt eine Truppe von Leuten, die waren Blo gewesen und hatte Blut geleckt und wollte das dann auch eben in der Eifel erschaffen. Und die entdeckten dann eben dem Gebiet, das wir heute Gläsenen, Felsen. Nicht zu knapp, ein Hang von 2 Kilometern, zahlreiche Felsen, alle nebeneinander platziert. Ursprünglich mal ein römischer Steinbruch gewesen vor 2000 Jahren, davor vor 13.000 Jahren von dem Nachbarvulkan ausgespuckt worden. Und die erschufen da erstmal über einen Zeitraum von ungefähr 2 Jahren 160 Boulder. Und da entstand auch so eine Zettelsammlung, nenne ich sie immer liebevoll, von Topo, also das allererste Topo. Da habe ich quasi das Original, die Originalzettelsammlung habe ich hier im Regal stehen. Und da sieht man auch schon, ja, was alles zwischen 1995 und 2000 circa geklettert wurde. Und da sind schon einige, ja, Königslinien der heutigen Zeit dabei. Gleichzeitig war es dann aber so, dass eben am Ende doch nur, ich glaube, es waren 169 Boulder, die bestanden zum Zeitpunkt 2013. Und nach dieser Erschließungswelle in den 90ern waren es nochmal so 20, 25 weniger als das. Ja, also die hatten da ungefähr 150 Boulder und es waren dann ungefähr 170 bis 2013 nochmal nachgezogen worden. Und nicht bis 2013, entschuldige, bis 2000 irgendwie, weiß nicht so genau, Mitte der 2000er Jahre. Und dann passierte im Grunde nichts. Ja, bis, also in Gläses wurde dort gebouldert, da fuhren Leute hin, es gab 3 Sektoren. Und es war nicht jetzt besonders belebt, aber es war halt schon ein Gebiet in der Region, wo man eben hinfuhr, wenn man Boulderer war. Und es gibt auch ein paar Königslinien, die damals schon bestanden, die wirklich, also sich lohnen, auch von weit her zu kommen für. Und 2013 war es dann erst einmal so, dass ich das alles abfotografiert habe, was da war, was gebouldert wurde und so ein bisschen die Informationen zusammengetragen habe, die es gab. Es gab da eine Seite namens stonevibes.de, die heutzutage leider nicht mehr existiert oder zumindest nicht in der Form existiert, wie sie damals war. Das war damals so ein bisschen die einzige / zentrale Quelle für Informationen über das Bouldern in der Eifel und da gab es eben auch Gläs. Und ich habe von dort Informationen genommen. Ich habe das ursprüngliche Topo, das 2003 erschienen ist, für die Eifel genommen, das Eifel am Block. Und ich habe noch ein paar andere Quellen zusammengetragen und habe dann eben 2013 dieses Topo gemacht, was versuchte, alles, was in Gläs gerade live existiert, mal zu erfassen mit Foto und mit eben eingezeichneten Linien und das Ganze mal so ein bisschen einmal zu konsolidieren. So. Das war 2013. Und seitdem war es jetzt nicht so, dass ich selbst da irgendwie gigantisch viel unterwegs war. Ich fuhr halt ab und zu nach Gläs oder eben an vielen anderen Orten, aber es war jetzt noch nicht so der Mittelpunkt meines Kletterlebens. Und dann passiert es aber Herbst 2018, dass der Felix, den ich damals noch nicht kannte, der mich kontaktierte und so ein bisschen drauf war, wie ich es halt auch bin, der wollte da erstmal so ein Topo erschaffen, einfach um eben Mehrwert zu bieten sozusagen und sollte eine PDF-Datei erstellen, ja, um Mehrwert zu bieten für andere Kletterer und auch sich selbst natürlich. Und dieses PDF sollte auf Basis der Seite entstehen, damit man dann die Möglichkeit hat, es auszudrucken. Ja, weil damals waren die Internetverbindungen eh noch ein bisschen schlechter und nicht jeder war mit einem Smartphone unterwegs am Felsen. Und außerdem ist es auch viel schöner, so eine Haptik von so einem Blatt Papier. Und deswegen war der Gedanke, der macht da so ein PDF-Topo, das kann man irgendwo hinstellen, Leute können sich das runterziehen und ausdrucken und haben dann eben das Topo für Gläs so. Und ab diesem Moment ist da irgendwas geschehen, ja, also da ist alles direkt sofort instantan eskaliert. Also ich habe im Grunde in meinen Dokumenten gesucht, habe erstmal viel gesagt, ja klar, tolle Idee, mach das. Habe dann ein bisschen in meinen Dokumenten gesucht und habe dann so gemeint, ja übrigens, weißt du, da gibt es halt noch viel, viel mehr Fels. Ja, also allein schon, wenn man weitergeht von dem letzten aktuell existierenden Sektor, dann folgen da noch eine ganze Menge anderer, ja, möglicher Sektoren, möglicher Bereiche. Und ich kann es jetzt nicht mehr so genau nachvollziehen, aber es geschah wirklich innerhalb von wenigen Tagen, dass wir noch ein paar Leute organisiert haben und uns dann in Gläs einfanden. Ja, im Grunde auf der anderen Seite des Gebiets, wo noch gar kein richtiges Gebiet war. Und dann begannen direkt mit vollstem Elan da zu erschließen, also eben Felsen vorzuputzen und so vorzubereiten, Abschwungflächen zu bearbeiten und vieles mehr, Ausstiege so zu machen, dass man da auch wirklich raus kann und anfingen, da Boulder zu erschließen. Und dieser Moment, dieses Momentum hat im Grunde nie aufgehört, wurde eher noch viel größer. Zahllose Menschen haben sich beteiligt und im Grunde kann man die Wochen, in denen wir nicht oder auch ich selbst nicht in der Eifel war zum Erschließen, entweder in Gläs selbst oder in einem unserer, ja, mittlerweile nicht wenigen anderen Gebiete, die wir haben, großen und kleinen, die kann man in einer Hand abzählen. Also ich war jetzt in den letzten 4,5 Jahren
unheimlich selten nicht in der Eifel am Wochenende mindestens einen Tag. Und das gilt eben auch für zahlreiche andere aus unserer Truppe. Und diese Dynamik hat nie aufgehört und die ist heute im Grunde stärker denn je. Bis 2013, wie gesagt, hatte ich 169 Boulder aufgenommen ins Topo in 3 Sektoren. Wir sind jetzt bei 9 Sektoren und stand gerade knapp 700 Boulder. So. Genau, das ist in den letzten 4,5 Jahren passiert.
Danke für diesen historischen Abriss und auch schon die ersten Zahlen und Fakten dazu. Das wäre nämlich auch noch die nächste Frage. Ja, wie groß ist denn das Gebiet eigentlich? Oder was ist das auch für ein Fels? Also was für eine Gesteinsart ist das? Ist das sowas, wo man sagen kann, einsteigerfreundlich oder eher so nicht? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, der Fels ist der besonderste Fels der Erde. Was ich damit meine ist, es ist einerseits Basalt, aber um genau zu sein Basanit. Und Basalt ist erstmal nicht so was Besonderes, aber dieser Fels hat Einschlüsse, und zwar Quarzeinschlüsse oder Quarziteinschlüsse, ich bin jetzt kein Geologe. Jedenfalls sind da kleine, schwarze, spitze Steinchen mit drin. Und Basalt an sich ist relativ hautfreundlich, ja, also Nag zieht einem nicht so besonders krass die Haut von den Fingern. Aber diese Quarzsteinchen, Quarzitsteinchen sind halt eben so, dass sie wie so eine, ja, wer schon mal eine Käsereibe als Sloper gegriffen hat oder was Vergleichbares, der kann sich das ungefähr vorstellen. Das ist jetzt nicht überall gleich, also nicht überall ist die Käsereibe extrem. An manchen Stellen eben krasser als an anderen Stellen. Aber es ist etwas, was Leute, die das noch nie gespürt haben, die finden das halt, das ist rau, das kann wehtun an manchen Stellen, man kann sich daran verletzen. Leute, die da regelmäßig hingehen, die lieben diesen Felsen. Also manche vielleicht nur im Scherz und sind jetzt an manchen Stellen schon ein bisschen genervt davon, dass er rauer ist, aber die meisten von uns sind tatsächlich sehr überzeugt davon und auch mittlerweile im Grunde ohne Witz. Ja, also die Art und Weise, wie man in diesem Felsen klettern kann, wie die Reibung halt ist, wie man da einen Sloper halten kann, einfach mit einer Hand quasi gegen den Felsen legen, das ist schon sehr anders oder anders als an vielen anderen Orten der Welt. Und wenn man auch das erstmal beherrscht, dann tut man sich da jetzt auch nicht unbedingt die ganze Zeit weh.
Soll ich mit einer Käsereibe trainieren für Gläs?
Das ist eine gute Idee, ja. Also ich würde mir 2 Käsereiben ans Trainingsbrett dran machen und ich einfach dranhänge. Ich glaube, das ist eine hervorragende Vorbereitung. Ja,
das ist wundervoll. Wie sehen deine Hände aus, Peter?
Meine Hände sehen hervorragend aus, weil ich in Gläs regelmäßig klettern gehe und dadurch sind die entsprechend trainiert und abgehärtet. Also tatsächlich sind meine Haut, die wächst gut nach. Aber es ist halt schon eine Wahrheit, dass für die Leute, die jetzt regelmäßig klettern gehen wollen, und das trifft eigentlich nur auf die Leute zu, die jetzt, also regelmäßig darunter verstehe ich jetzt mehrmals die Woche am besten, da kann Gläs, wenn man Pech hat, an einem Tag an der falschen Stelle zugreift, kann einem halt ein Loch schlagen. Ja, und da muss man halt 2 Tage gucken, was man mit diesem Loch macht. Also ich will darauf hinaus, dieser Fels ist besonders. Dieser Fels ist sehr rau. Dieses Raue ist nicht unbedingt ein Problem, beispielsweise für Anfänger, weil es kommt darauf an, was man bouldert. Ja, es kommt darauf an, welche Boulder man macht und wie gewalttätig die Züge sind, die man macht. Ja, solange man kontrolliert greift und irgendwie 3 Gliedmaßen am Felsen sind, wird man sich da schon nicht zerstören. Ja, es kann sein, dass man zwischendurch mal eben, ne, sich ein bisschen fingerrauer runterzieht, aber da wird jetzt nichts passieren. Also es klingt jetzt ein bisschen dramatischer, als ich es vielleicht dargestellt habe. So. Gleichzeitig ist es eben ein Fels, der eine Art Reibung hat, die besonders ist. Also so kenne ich es eigentlich kaum von woanders, dass man so viel Reibung hat wie ein Gläs im Grunde. Ja.
Ist es denn vielleicht ein Ort, an dem man auf jeden Fall Tape dabei haben sollte?
Ja, würde ich schon raten. Aber Tape habe ich grundsätzlich immer und überall dabei. Aber tatsächlich stimme ich schon zu. Wobei, wie gesagt, dieser Moment, dass man sich jetzt einfach nur blutige Finger holt, das ist jetzt nicht unbedingt, ne, also ein Standard-Szenario. Das passiert jetzt nicht jedem und überall. Aber die Gefahr ist vielleicht einfach ein bisschen höher als woanders. Ja, deswegen, ich würde schon Tape mitnehmen, ja.
Okay. Also, du hast ein Herz für diesen Fels. Ich merke es schon.
Ja, das sind die meisten von uns. Das ist irgendwie so ein bisschen. Es ist halt mehr als so Folklore, dass wir einfach versuchen zu sagen, hey, dieser Fels ist unser Fels und deswegen muss der gut sein, sondern es ist wirklich was Besonderes. Also wenn man an vielen Orten auf der Welt geklettert ist, dann ist die Art, wie der Gläserfels sich anfühlt, auch wie man tritt, also wie sich Tritte ausbilden, ja, kleine Tritte, aber eben Tritte, das ist schon eben schon ein bisschen besonders.
Ja. Also danke für die Beschreibung schon mal von dem Gebiet. Und der Grund, weshalb wir reden, ist, dass du ein paar Aktionen gestartet hast bzw. begleitest, die dazu führen, dass Menschen, die um das Bouldergebiet herum wohnen, dass die in Kontakt mit den Boulderinnen und Boulderern gekommen sind. Und das hat dazu geführt, dass Konflikte um das Gebiet auch gelöst werden konnten und dass es heute ein eher geregeltes Bouldern dort gibt. Und zum Beispiel haben wir da das Thema Parken. Ja, also ich glaube, das kennen viele Leute aus Bouldergebieten, dass das konfliktbehaftet sein kann, weil Leute zum Beispiel falsch parken, irgendwelche Zufahrten zuparken und so weiter. Und du hast dich da engagiert, dass es eine Lösung vor Ort gibt, wo die Boulderinnen und Boulderer am Wochenende parken können. Kannst du mal sagen, vielleicht wie das quasi vor dieser Lösung war? Gab es da diese Probleme auch, die ich schon beschrieben habe?
Nein, die gab es nicht. Es war so, dass das Gebiet im Grunde nur, wie also ziemlich die allermeisten Gebiete der Welt, Boulder- und Klettergebiete, erstmal relativ inoffiziell genutzt werden. Ja, inoffiziell heißt da, entdecken Kletterer Fels und gehen dahin und klettern da. Und dann passiert